Guten Morgen zusammen. Eingeladen zum Fest des Glaubens, so hieß das Lied, was unser Organist gerade eben gespielt hat. Ja, auch wir sind eingeladen zum Fest des Glaubens am Sonntag Quasumodi Geniti, ein seltsamer Name. Das ist der erste Sonntag nach dem Osterfest und heißt quasi übersetzt wie die neugeborenen Kinder. Denn Jesus hat uns mit hineingenommen in seinen Tod und in seine Auferstehung. Wie neugeborene Kinder dürfen wir ein neues Leben mit Jesus beginnen. Wir dürfen starten an seiner Hand. Und das Schöne dabei ist, er erwartet von uns keine Quantensprünge. Wir müssen also nicht heute geboren werden und gleich erwachsen sein. Wir dürfen wie Kinder lernen an seiner Hand. Und das Schöne dabei ist weiterhin, dass wir nicht auf unsere Schuld und unser Versagen festgelegt sind, dass wir diesen neuen Anfang mit Jesus wagen dürfen. Und dazu sind wir heute Morgen eingeladen, das zu erfahren, auch in diesem Gottesdienst. Und diesen Gottesdienst feiern wir im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. In der kommenden Woche soll uns der Wochenspruch aus 1. Petrus 1, der Vers 3 begleiten, der uns nochmals auf dieses neue Leben, welches Gott uns schenken will, hinweist. Dort lesen wir: Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Wolf Biermann hat dafür noch einmal andere Worte gefunden, die ich ganz interessant fand. Er hat geschrieben: Die Auferstehung ist die härteste Währung auf dem Markt, wo Hoffnung gehandelt wird. Die Auferstehung ist die härteste Währung auf dem Markt, wo Hoffnung gehandelt wird. Hoffnung, Neuanfang und Veränderung. Diesen Themen wollen wir im heutigen Gottesdienst nachspüren in Worten, Liedern und Gebeten. Es gibt noch Abkündigungen. Da wäre zunächst eine herzliche Einladung zu den Gottesdiensten am kommenden Sonntag um 9.15 Uhr in Liebenscheid und um 10.45 Uhr hier auf der Neukirch. Die Kollekte heute ist für die eigene Gemeinde bestimmt, die Kollekte am kommenden Sonntag für den Deutschen Evangelischen Kirchentag. Am Samstag findet die erste Gemeindefahrradtour in diesem Jahr statt. Treffpunkt ist um 10 Uhr in der Kirche hier auf der Neukirch. Herzliche Einladung zum Erzählkaffee am 7. Mai um 15 Uhr im Café Heimatstübchen in Willingen. Ein gemütlicher Nachmittag mit Kaffee und leckerem Kuchen, der zum Kennenlernen, Erzählen und Zuhören einlädt. Nähere Infos dazu finden Sie im neuen großen Gemeindebrief des Nachbarschaftsraums. Eine vorherige Anmeldung ist nicht notwendig, erleichtert aber natürlich dem Vorbereitungsteam die Planung. Dann noch eine herzliche Einladung im Anschluss an den Gottesdienst nochmal zum Nachsitzen oder zum Nachstehen. Es gibt nämlich noch Kaffee und Kuchen. Dazu sind alle ganz herzlich eingeladen. Wir mussten Abschied nehmen von unserem Gemeindeglied Herrn August Johannes Koschnitzke, der am 9. April im Alter von 78 Jahren verstorben ist und am 17. April bestattet wurde. Den Angehörigen ein herzliches Willkommen hier im Gottesdienst. Wir werden Sie und alle, die um den Verstorbenen trauern, in die Fürbitte mit hineinnehmen. Und da, wo Gott ist, ist Licht, und wo Licht ist, ist keine Dunkelheit. Und darum zünde ich jetzt eine Kerze an. Und nun lasst uns gemeinsam das erste Lied singen. Wir wollen alle fröhlich sein in dieser österlichen Zeit. Das Lied 100 in Strophen 1 bis 5.
Thank you.
Lasst uns gemeinsam im Wechsel Psalm 116 sprechen, im Gesangbuch die 746. Ich bitte die Frauen mit mir gemeinsam die vorgerückten Verse und die Männer gemeinsam die eingerückten Verse zu lesen. Sei nun wieder zufrieden, meine Seele, denn der Herr tut dir Gutes.
Denn du hast meine Seele vom Tode errettet, meine Augen von den Tränen, meinen Fuß vom Kleid.
Ich werde wandeln vor dem Herrn im Lande der Lebendigen.
Wie soll ich den Herrn vergelten, all seine Wohltat, die er an mir tut?
Ich will den Kelch des Heils nehmen und des Herrn Namen anrufen.
Dir will ich Dank opfern und des Herrn Namen anrufen.
Ich will meine Gelübde dem Herrn erfüllen vor seinem Volk.
In den Vorhöfen am Hause des Herrn, in dir, Jerusalem. Alleluja.
Amen. Kommt, lasst uns unseren Herrn anbeten. Gott, wenn wir unser Leben anschauen, haben wir den Eindruck, alles bleibt beim Alten. Deinem Wirken trauen wir nichts zu und dein Eingreifen erscheint uns oft so ferne und unwirklich. Verzweiflung und Zerstörung, Trauer macht sich auf dieser Welt breit und auch wir spüren es in unserem Leben. Die Hoffnung tragen wir nur allzu oft zu Grabe. Rufe du uns heraus aus den Gräbern begrabener Hoffnungen, aufgegebener Träume und enttäuschter Erwartungen. Erbarme dich unser, du, der ein Gott der Barmherzigkeit bist. Was wir vergaßen und was wir verloren haben, Gott, das sage du uns neu zu. Wir bitten dich, Herr, erbarme dich. Der auferstandene Christus erbarmt sich über uns und ruft uns zu, ich lebe und ihr sollt auch leben. Denn der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Darum lob singt dem Herrn und erhebt seinen heiligen Namen. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, du hast Jesus Christus von den Toten auferweckt. Er hat Leiden und Sterben nicht gescheut und so den Tod überwunden. Die Auferstehung deines Sohnes erfüllt uns mit österlicher Freude. Mit ihm sind auch wir zu neuem Leben berufen, einem Leben über das Grab hinaus. Deine Liebe lädt uns ein. Das Ostergeschehen will auch uns verwandeln. Dein, es ist vollbracht, gilt auch uns. Wir bitten dich, dass wir etwas von dieser Osterkraft, dieser Freude über Ostern hinaus mitnehmen können in unseren Alltag. auf dass sie lebendig bleibt und in dieser Welt ausstrahlt. Und so bitten wir dich, Heiliger Geist, sei mitten unter uns und schenke uns einen wachen Verstand und ein offenes Herz, dass wir erkennen, was du uns sagen und zeigen willst. Komm selbst in unsere Mitte, segne Beten, Reden und Hören. Darum bitten wir in Jesu Namen. Amen. Ich lese die Schriftlesung aus Johannes 21, die Verse 1 bis 18, überschrieben der Auferstandene am See Tiberias. Danach offenbarte sich Jesus abermals den Jüngern am See von Tiberias. Er offenbarte sich aber so. Es waren beieinander Simon Petrus und Thomas, der Zwilling genannt wird, und Nathanael aus Kana in Galiläa, und die Söhne des Zebedäus und zwei andere seiner Jünger. Spricht Simon Petrus zu ihnen: Ich gehe fischen. Sie sprechen zu ihm: Wir kommen mit dir. Sie gingen hinaus und stiegen in das Boot, und in dieser Nacht fingen sie nichts. Als es aber schon Morgen war, stand Jesus am Ufer, aber die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. Spricht Jesus zu ihnen: Kinder, habt ihr nichts zu essen? Sie antworteten ihm: Nein. Er aber sprach zu ihnen: Werft das Netz aus zur Rechten des Bootes, so werdet ihr finden. Da warfen sie es aus und konnten es nicht mehr ziehen wegen der Menge der Fische. Da spricht der Jünger, den Jesus lieb hat, zu Petrus: Du, es ist der Herr. Als Simon Petrus das hörte, es ist der Herr, da gürtete er sich das Obergewand um, denn er war nackt, und warf sich in den See. Die anderen Jünger aber kamen mit dem Boot, denn sie waren nicht ferne vom Land, nur etwa 200 Ellen, und zogen das Netz mit den Fischen. Als sie nun an Land stiegen, sahen sie ein Kohlefeuer am Boden und Fische darauf und Brot. Spricht Jesus zu ihnen: Bringt mir von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt. Simon Petrus stieg heraus und zog das Netz an Land, voller großer Fische, 153. Und obwohl es so viele waren, zerriss doch das Netz nicht. Spricht Jesus zu ihnen: Kommt und haltet das Mahl. Niemand aber unter den Jüngern wagte ihn zu fragen: Wer bist du? Denn sie wussten, es ist der Herr. Da kommt Jesus und nimmt das Brot und gibt es ihnen, desgleichen auch den Fisch. Das ist nun das dritte Mal, dass sich Jesus den Jüngern offenbart, nachdem er von den Toten auferstanden war. Selig sind die Gottes Wort hören und bewahren. Halleluja. Lasst uns miteinander den christlichen Glauben bekennen und nach Möglichkeit dazu aufstehen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Lasst uns nun Lied 103 singen: Gelobt sei Gott im höchsten Thron. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da kommt. Amen. Vater im Himmel, wir bitten dich um deine Gegenwart. Schenke uns ein Wort für unser Herz und ein Herz für dein Wort. Amen. Liebe Geschwister, was geschieht eigentlich, wenn Ostern vorbei ist? Was geschieht nach der Auferstehung? Was kommt dann? Bleiben uns an Ostern nur die restlich gefärbten Ostereier übrig, die verarbeitet werden müssen? Oder wollen wir vielleicht die paar Tage nach Ostern noch nutzen? Rheinland-Pfalz hatte ja noch Ferien bis heute, die Hessen mussten schon ein bisschen eher wieder ran. Was bleibt von Ostern, wenn der Alltag wieder beginnt? Diese Frage wollen wir heute Morgen im Gottesdienst etwas mehr Aufmerksamkeit schenken. Wir haben ja schon gehört, wie die neugeborenen Kinder, so ist der Name des heutigen Sonntags. Und genau so ist es auch gemeint, dass wir neu hineingenommen werden in die Hoffnung des Ostergeschehens. Ostern möchte bei uns eine Veränderung bewirken, einen Perspektivenwechsel auf unser Leben. Hören wir die Worte aus dem 1. Petrusbrief, dem Kapitel 1, die Verse 3 bis 9. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesu Christi, der uns nach seiner Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe. Das behalten wir im Himmel euch, die ihr aus Gottes Macht durch den Glauben bewahrt werdet zur Seligkeit, die bereitet ist, dass sie offenbar werde zu der letzten Zeit. In derselben werdet ihr euch freuen, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wo es sein soll, traurig seid in mancherlei Anfechtungen, auf dass euer Glaube rechtschaffen und viel köstlicher erfunden werdet, denn das vergängliche Gold, das durchs Feuer bewährt wird, zu Lob, Preis und Ehre, wenn nun offenbart wird Jesus Christus, welchen ihr nicht gesehen und doch lieb habt, und nun an ihn glaubt, wiewohl ihr ihn nicht seht, und werdet euch freuen mit herrlichen und unaussprechlichen Worten. Soweit das Wort aus dem 1. Petrusbrief. Ein etwas kompliziertes Konstrukt, denn das Ganze besteht nur aus zwei Sätzen. Wäre sicherlich für jeden Deutschlehrer eine Wonne, den nochmal auseinanderzulegen. Aber uns interessiert etwas anderes. Es ist schon seltsam, was Petrus hier so voller Überzeugung und Inbrunst schreibt. Kennen wir ihn doch ganz anders. Eher als großspurigen und vorschnellen Mann, der, wenn es drauf ankommt, schon mal kneift und seine eigenen menschlichen Vorteile nutzt. Ein Mann, der aus Angst nicht zu seinem Wissen steht und seinen besten Freund verleugnet und ihn bei der ersten besten Gelegenheit, wo er zu ihm stehen könnte, es nicht tut. Was ist aus diesem Petrus geworden? Wie findet Petrus solche überzeugende und eindringliche Worte? Wie kann er so überschwänglich reden? Woher nimmt er solch eine Hoffnungskraft? Ja, es stimmt. Er hat ihn verleugnet, er hat ihn verlassen. Das können wir nicht abstreiten und Petrus selbst hat es auch nie getan. Er hat sich nach Karfreitag, nachdem alles verloren erschien, auf das er seine Hoffnung gesetzt hatte, mit seinen Freunden hinter Türen verschlossen, versteckt, sich verschlossen in seiner Trauer und in seiner Hoffnungslosigkeit. Alles zu Ende, alles aus und vorbei. Sicherlich kennen wir auch solche Situationen aus unserem Leben. Erleben wir es nicht auch immer wieder, dass das Heil dem Unheil weicht, das Leben dem Tod und die Gerechtigkeit der Benachteiligung? Ist das nicht unser Alltag irgendwie? Und heißt es nicht für uns alle, dass am Ende nicht das Leben, sondern das Sterben steht? Und die Frage taucht auf, gibt es einen Ausweg aus dem Gefängnis der Geschichte von Gewalt, Leid und Tod? Gibt es da einen Ausweg? Oder ist das Gute am Ende immer zur Niederlage verurteilt? Das sind doch Fragen, die auch in unserem Leben immer wieder auftauchen und denen wir uns auch irgendwie immer mal wieder stellen müssen. Wenn wir diese Fragen mit Ja beantworten, liebe Geschwister, dann kann dieser Gottesdienst hier an diesem Moment beendet werden und wir können ohne Hoffnung und ohne Zukunft nach Hause gehen. Aber ich glaube, das wollen wir nicht. Lasst es uns aushalten und hier bleiben und schauen, ob es eine andere Antwort geben kann. Liebe Geschwister, zwischen Karfreitag und Ostern geht es um eine Frage, die offen ist. Eine Frage, die eine Antwort braucht, und zwar ist es die Frage, wer hat die Macht? Wer hat in der Geschichte das Sagen? Welche Mächte und Gewalten setzen sich in der Geschichte und über sie hinaus wirklich durch? Es geht also nicht nur um das persönliche Schicksal von Jesus, sondern es geht um das Schicksal der Erde, um das Schicksal des ganzen Kosmos. Landet am Ende alles in einer ewigen Katastrophe? Sollte man den Nachrichten glauben, so wäre das wahrscheinlich so. Aber halten wir Gott für mächtig genug, sein Volk, und damit auch uns, dich und mich zu befreien? Wenn er schon als Schöpfer Gott angesehen wird, muss er nicht dann auch der Herr der Geschichte sein? Was bringt es, wenn Gott die Welt geschaffen hat, sie aber verwahrlosen und in den Strudel des Bösen und des Todes fallen lässt? Liebe Geschwister, wer an den allmächtigen Gott glaubt, muss sich diese Siegerfrage stellen und bereit sein, eine Antwort zu suchen und gegebenenfalls zu finden. Diese Frage bewegte auch die Männer und Frauen nach Jesu Tod und sie mussten sich damit auseinandersetzen. Ist mit Jesus nur ein, wenn auch guter Mensch gestorben? Oder steht hinter ihm eine Macht, die größer ist als unser Denken? Auch für die Jünger stellte sich die Frage, alles aus und vorbei, eine schöne gemeinsame Zeit und nun? Krankheit, Leid, Hass, Gewalt und Terror, haben sie doch das letzte Wort? Und wie, wenn es doch etwas Mächtigeres gäbe? Und wie, wenn es etwas gäbe, was uns alles aushalten ließ, weil es eine Hoffnung und eine Zuversicht darüber hinaus gibt? Wie, wenn es einen Sieger gäbe, der das nicht nur alles überstanden, sondern auch überlebt hat? Schauen wir doch noch einmal in die Ostergeschichte hinein. Mitten in die tiefste Trauer des Abschiedes und aller auftauchenden Fragen, mitten hinein in all ihre Verzweiflung wird auf einmal und bezeichnenderweise den Frauen zuerst aus der direkten Begegnung mit dem Auferstandenen glasklar, er ist nicht tot. Er lebt und hinter ihm steht eine Macht, die Macht schlechthin, Gott ganz persönlich. Gottes Macht hat Jesus, der sich der Ohnmacht hingegeben hat durch den Tod, er hat ihn durch den Tod hindurch zum Leben getragen und erweckt. Gott bleibt der Herr der Geschichte, indem er über Tod und Katastrophen hinausführt. Und liebe Geschwister, diese Macht ist nicht nur ein Gastspiel bis Karfreitag. Nein, diese Macht reicht bis über das Grab und über den Tod hinaus. Diese Begegnung mit dem auferstandenen Jesus, diese Erfahrung erlebt, er ist wahrhaftig auferstanden, lässt nun diese Männer und Frauen selbst in ein neues Leben und in eine neue Verantwortung hinein auferstehen. Sie haben es selbst erfahren und wissen, diese Botschaft müssen sie den Menschen weitersagen. Sie müssen ihnen sagen, wer der Herr der Geschichte ist, damit sie sich nicht täuschen lassen und auf Fake News reinfallen. Sie wissen, dass das nicht einfach ist und nicht einfach werden wird. Sie haben selbst erfahren, dass sie erst einen Weg zurücklegen mussten, um das erfassen zu können. Rufen wir uns doch noch mal in Erinnerung, wie das war. Maria am Grab. Sie hielt den Auferstandenen für einen Gärtner und wandte sich voller Vertrauen an diesen Gärtner und beweinte ihren Verlust. Sie wollte wenigstens den Leichnam für sich haben. Sie erkannte Jesus erst, als er sie mit Namen ansprach. Maria, er spricht auch heute Morgen deinen Namen. Und sie musste erkennen, dass sie Jesus nicht für sich behalten konnte. Die Jünger zogen sich zurück in ihrer Trauer und in ihrer Angst. Sie verschlossen sich vor der Welt. Und doch mitten hinein, trotz aller Schlösser und Riegel, kommt Jesus zu ihnen mit dem Friedensgruß. Er gibt sich zu erkennen, er zeigt ihnen seine Wunden. Die Wunden sind immer noch vorhanden, aber verwandelt. Sie bluten nicht mehr und sie schmerzen nicht mehr. Jesus nimmt sie hinein in den göttlichen Auftrag, den er ihnen von Gott gegeben wurde. Friede sei mit euch. Friede sei mit euch, das gilt auch dir und mir. Da ist dann noch Thomas. Thomas traut den Worten seiner Freunde nicht. Er wollte ihnen nicht glauben, er konnte ihnen nicht glauben. Er wollte sich selbst überzeugen. Er wollte im wahrsten Sinne begreifen, was geschehen war. Und Jesus begegnet auch ihm. Aus dieser Begegnung heraus kommt Thomas zu einem tiefen Glauben und kann bezeugen: Mein Herr und mein Gott. Gott hält auch deine und meine Zweifel aus. Dann sind da die Jünger auf dem Weg nach Emmaus. Sie waren so in ihrer Trauer und in ihrer Enttäuschung gefangen, dass sie nicht merkten, dass Jesus es war, der sie auf dem Weg begleitete. Erst als sie das Alltägliche, nämlich ihre Mahlzeit miteinander teilten, gingen ihnen die Augen auf und sie konnten zurückgehen an den Ort, den sie wegen ihrer Traurigkeit verlassen hatten. Auch Petrus, jetzt sind wir wieder bei Petrus, hatte sein Erlebnis mit dem auferstandenen Jesus. Den Anfang dieser Geschichte haben wir als Schriftlesung gehört. Jesus begegnet seinen Jüngern als Auferstandener am See Tiberias. Dort haben sie ihre alte Beschäftigung als Fischer wieder aufgenommen. Und sie erleben Jesus in der gleichen Situation wie früher schon einmal. Kein Erfolg als Fischer. Und auf Jesu Wort hin gelingt es. Und die Wiedersehensfreude ist groß, so dass man eine gemeinsame Mahlzeit einnimmt. Und dort am See Tiberias kommt es auch zwischen Petrus und Jesus zu einer ganz neuen Begegnung. Denn Petrus, der schleppt immer noch so ein schweres Paket mit sich herum. Immer noch seine Vergangenheit, seinen Verrat, seine Feigheit und sein großes Mundwerk. Und doch darf er sich von Jesus mit hineinnehmen lassen in ein neues Leben. Jesus hält ihm seine Vergangenheit nicht vor. Er hält auch dir deine Vergangenheit nicht vor. Aber was macht er? Nach dem Verrat schenkt Jesus Petrus wiederum Vertrauen. Er schenkt es ihm einfach neu. Und das ist gegen alle Erfahrungen in unserem menschlichen Miteinander. Und Jesus stellt ihm eine Frage. Wenn wir das Bibelwort der Schriftlesung weiterlesen, erfahren wir, welche Frage Jesus Petrus stellt. Es ist eine ganz einfache Frage. Petrus, hast du mich lieb? Von dieser Frage und dieser Antwort hängt es ab. Das gilt auch für dich und für mich. Jesus fragt auch mich, Bärbel, hast du mich lieb? Und er fragt auch dich, und da kannst du jetzt deinen Namen einsetzen. Hast du mich lieb? Das ist die einzige Frage. Wie wird deine Antwort sein? Jesu Worte am Kreuz, es ist vollbracht, ist größer als all das, was ich und was du verschuldet hast und größer als alles, was dich und mich belastet. Es ist vollbracht, umfasst alles, auch unser zukünftiges Fehlverhalten und unsere zukünftige Schuld. Es ist vollbracht, ist der Anfang eines neuen Lebens. Das hat Petrus erlebt. Er durfte mit Jesus einen neuen Anfang machen. Die Bibel nennt das Neugeborenwerden. Vielleicht sollte man mal einen neuen Ausdruck dafür finden, ich weiß es nicht. Aber nochmal geboren werden, gar nicht schlecht. Und doch könnte es nicht besser ausgedrückt werden. Wir dürfen ein neues Leben mit Jesus beginnen. Ein neues Leben, das unter der Herrschaft Gottes steht. Dem Gott, dem alle Gewalt im Himmel und auf Erden gegeben ist. Dem Gott, dem Himmel und Erde gehört. Und dessen Weg uns über Not, Elend, Krieg, Zerstörung, ja, der Weg sogar über das Grab hinausgeht. Nach Ostern, der Anfang eines neuen Lebens, Jesus und mit ihm die Liebe hat den Tod überlebt. Die Liebe kann man nicht töten. Not, Leid und Schmerz blieben ihm nicht erspart. Der Stein, der unser Leben im Tod gefangen halten will, ist weg, so wie der Stein vom Grab auch weggerollt ist. Gott sei Dank. Am Ende wird das Leben stehen. Jesus lebt, mit ihm auch ich. Das hat Petrus erfahren. Darum konnte er solche Worte schreiben. Und wir dürfen es auch erfahren. Dazu möge Gott seine Gnade schenken. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus zum ewigen Leben. Amen. Lasst uns nun vom Lied 116 die Strophen 1 bis 5 singen. Lasst uns miteinander und füreinander beten und sofern möglich dazu aufstehen. Wir wollen das Gebet zweimal unterbrechen mit einer gemeinsamen Liedstrophe von Meine Hoffnung und meine Freude. Ich sage dann, zu dir rufen wir, und Sie stimmen dann bitte mit der Orgel in diesen Gebetsruf mit ein. Und nun lasst uns beten. Gott, der du ein Freund und Liebhaber des Lebens bist, wir bitten dich, dass zur Welt kommt, was im Himmel beschlossen ist, dass unser Glaube Hand und Fuß bekommt, dass dadurch Spuren und Zeichen von Ostern bei uns und in unserem Leben sichtbar und spürbar werden. Wo wir am Ende sind, schenkst du einen Neuanfang. Wo der Tod das Ende ist, steht nun das neue Leben. Du willst auch unser Leben verwandeln. Und so bitten wir dich, verwandle unsere Zweifel und Vorurteile in Vertrauen, unseren Angst in Mut, unsere Schwachheit in Stärke, unseren Hass in Liebe, unsere Blindheit in neues Sehen, unsere Hoffnungslosigkeit und Sorge in Zuversicht. Guter Gott, verwandle uns. Zu dir rufen wir. Für Verlorene bitten wir um neue Kraft, für Sterbende um Beistand, für Trauernde um Trost, für Arme um Gerechtigkeit, für Gefangene um Freiheit, für Mächtige und Regierende um Demut, für Hungrige um Nahrung und Flüchtlinge um Heimat, für Menschen im Krieg um Frieden. Ja, Herr, schenke uns deinen Frieden, stärke in uns die Zuversicht deiner Gegenwart. Zu dir rufen wir. Im Vertrauen, dass du durch den Tod hindurch zum Leben führst, bitten wir dich, Gott, nimm unser verstorbenes Gemeindeglied August Johannes Koschnitzke in Liebe und Gnade auf in dein ewiges Reich. Wir danken dir für sein Leben und für das, was du in seinem Leben mit seinem Leben gewirkt hast. Wir danken dir für das Gute, was du ihm und durch ihn auch uns geschenkt hast. Um Trost bitten wir für die Angehörige, für alle, die um ihn trauern und nun ihren Weg ohne ihn weitergehen müssen. Sei ihnen nah und begleite sie in den schweren Zeiten der Trauer, des Loslassens und auf dem Weg des Abschiednehmens. Schenke ihnen die Kraft und die Gewissheit, dass du bei ihnen sein wirst. In uns allen stärke die Zuversicht, dass Lebendige und Tote in deiner Hand sind. Gott, wir bringen uns dir selbst und bitten dich, lass uns in unseren Herzen deine Auferstehung spüren und selbst zum Zeichen werden für das neue Leben mit dir, das in uns beginnen will, weil du es uns schenkst. In allem aber lehre uns beten, wie Jesus uns beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Lasst uns nun die Nummer 31 aus dem EG Plus singen.
Musik.
Und wir wollen auch diesen Gottesdienst beenden mit dem Segen des Herrn. Dazu darf ich Sie bitten, aufzustehen. Selig seid ihr, die ihr glaubt. Berufen seid ihr, Gottes Liebe zu bezeugen. Wiedergeboren seid ihr zu neuem Leben und einer neuen Hoffnung über die Gräber hinaus. Darum geht als Gesegnete in die neue Woche hinein, in euren Alltag, in Schule, Beruf und Familie. Geht als Gesegnete, dass ihr gesegnet seid und zum Segen werdet, wo auch immer ihr seid. Und so bitten wir Gott um seinen Segen. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lasse dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und schenke und erhalte uns deinen ewigen Frieden. Amen. Ich wünsche Ihnen meinerseits noch eine gute Woche, eine gute Zeit. Genießen Sie den Frühling. Draußen erwacht alles zu neuem Leben und vielleicht gleich noch zu einer Tasse Kaffee. Und nun darf ich Sie bitten, noch mal einen Moment Platz zu nehmen fürs Orgelnachspiel.